Ich würde mal sagen, das Haupt, oder was es ist auch in der, so im Lehrbuch steht, das Leitsymptom ist die Dysmenorrhoe, die starken Menstruationsschmerzen. Dann ist natürlich die nächste Frage, was sind starke Menstruationsschmerzen? Die typischen medizinischen Definitionen sagen, wenn ein Problem so stark ist, dass man im Alltag eingeschränkt ist, dann ist es ein, dann hat es einen sogenannten Krankheitswert. Also wenn Mädchen, Jugendliche Menstruationsbeschwerden haben, die so stark sind, dass sie Schmerzmittel nehmen müssen, nicht in die Schule gehen können, dann würde ich sagen, ist das eine typische Situation, wo ich schon dann zu diesem Zeitpunkt sagen würde, die Chance, dass man vielleicht mit 20 eine Endometriose finden würde, falls man dann operieren würde, ist nahe bei 100%.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela
und Romina von Women's Guide.
Schätzungen gehen davon aus, dass rund 6 bis 10% aller Frauen im gebärfähigen Alter an einer Endometriose leiden. In der Schweiz machen das rund 190.000 bis 280.000 Frauen aus. Und rund eine von vier Frauen, die eben nicht spontan schwanger werden kann, leidet an einer Endometriose. Doch was ist Endometriose überhaupt? Wie kommt es dazu? Welche Symptome treten auf? Und wo findet man Unterstützung? Genau diese Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen, zusammen mit unseren Interviewgästen Jana Schmid, Co-Präsidentin des Vereins EndoHelp, und Ivo Fähnle, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe im Spital Sursee. Herzlich willkommen, Jana und Ivo. Wir freuen uns riesig, heute gleich zwei Gäste bei uns zu haben, um mit euch über das wichtige Thema Endometriose sprechen zu können.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Ebenfalls, dem kann ich mich anschließen. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dieses wichtige Thema ein bisschen zu erörtern.
Jana, stell dich doch kurz vor und erzähl uns, was die Ziele vom Verein EndoHelp sind.
Sehr gerne. Ich bin 31 Jahre alt und wohne in Zofingen. Meine Diagnose Endometriose habe ich im Jahr 2018 erhalten und engagiere mich seit 2020 als Co-Präsidentin bei EndoHelp, der Schweizerischen Endometriosevereinigung. Unsere Ziele sind es sicher, mehr Awareness zu schaffen und den Betroffenen eine Plattform sowie aber auch eine Anlaufstelle bieten zu können.
Vielen Dank. Und Ivo, wer bist du und welche Rolle spielt Endometriose in deinem Leben?
Ich bin Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe im Spital Sursee seit Dezember letzten Jahres. Ich war vorher 8 Jahre lang am Luzerner Kantonsspital in Luzern als leitender Arzt, als Oberarzt tätig. Und ich mache gerne Dinge, die mir sinnvoll erscheinen und für die es auch einen Bedarf gibt. Ich habe nicht so viel Motivation, Dinge an die Hand zu nehmen, die sowieso schon von vielen anderen bearbeitet werden. Und wenn ich etwas mache, dann möchte ich es richtig machen und ich liebe es immer wieder, auch wenn es Frustrationen dazwischen gibt, eine Herausforderung anzunehmen. Und ich hatte schon 2014 eigentlich per Zufall die Chance, in die damals kaum existente Endometriose-Sprechstunde einzusteigen, weil der Bedarf bestand, dass das jemand übernehmen würde. Und ich hatte auch dank meinem damaligen Chef die Chance, eine operative Ausbildung zu starten, was in der Schweiz nicht so einfach ist, weil einfach die Weiterbildung nicht unbedingt den höchsten Stellenwert hat und das in der Gynäkologie, aber auch in anderen Fächern. Und schlussendlich habe ich mich auch viel autodidaktisch mit dem Thema beschäftigt. Es gibt wenig, insgesamt im Vergleich zu anderen medizinischen Themen, wenig Literatur. Und ich habe mit meiner Kollegin aus Luzern auch sehr viel, haben wir uns sehr viel selber erarbeitet. Wir haben für das Spital Luzern dann 2021 die Zertifizierung erreichen können für das Endometriosezentrum dort und ich werde es hier Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich dann so weit gebracht haben.
Vielen Dank. Fangen wir doch nochmals ganz vorne an. Was ist denn Endometriose genau? Wovon sprechen wir?
Die Endometriose ist eine Erkrankung, die beinhaltet, dass Zellen aus der Gebärmutterschleimhaut und der nächsten Umgebung der Gebärmutterschleimhaut an Orten vorkommt, wo diese Zellen eigentlich nicht hingehören. Und dabei gibt es Drüsenzellen, es gibt Bindegewebzellen, sogenannte Stromazellen und es gibt auch glatte Muskelzellen. Das sind alles Zellen, die zusammen auch eine Gebärmutter ergeben können, wenn sie richtig angeordnet sind. Und diese Zellen können einzeln oder in Kombination eben sowohl in der Muskulatur der Gebärmutter verstreut vorkommen, weg von der eigentlichen Schleimhaut, dann nennt man es Adenomiose, oder sie können außerhalb der Gebärmutter vorkommen, dann nennt man es Endometriose. Es gibt verschiedene Formen von Endometrioseherden, die eben unter anderem sich dadurch unterscheiden, ob alle diese Zellarten darin vorkommen oder nicht. Und es gibt auch verschiedene organisierte Strukturen. Es gibt Endometrioseherde, die sehr ähnlich sind wie die Schleimhaut in der Gebärmutter von der Struktur her. Und es gibt Herde, die wirklich wie missgestaltet aussehen, wenn man das unter dem Mikroskop anschaut. Diese Zellen gehen wahrscheinlich von Stammzellen aus der Gebärmutter, die in der Umgebung dann wieder neue Formationen bilden. Die Gebärmutter ist ein Organ, welches sehr viele Auf-, Ab- und Umbauvorgänge macht, zum Beispiel in jedem Zyklus mit der Schleimhaut, die aufgebaut und wieder abgebaut wird, aber natürlich dann ganz ausgeprägt in einer Schwangerschaft, wo das X-fache des Volumens der Gebärmutter auf und dann in kürzester Zeit nach der Schwangerschaft auch wieder abgebaut werden kann. Und da sind Stammzellen natürlich sehr wichtige Zellen, die da beteiligt sind. Und ich denke, es ist nicht so überraschend, dass dann eben auch Stammzellen eher verfügbar sind und dann zu einer Endometrioseentstehung beitragen. Eine Diskussion, die ich nicht wahnsinnig schätze, ist, ob das Gebärmutterschleimhaut oder Gebärmutterschleimhaut ähnliche Zellen sind, die eine Endometriose ausmachen. Ich finde diese Diskussion ziemlich überflüssig. Es sind Zellen, die ähnlich in der Gebärmutter vorkommen. Wenn man es genau sagen möchte, sind es gebärmutterähnliche Strukturen, weil eben nicht nur Schleimhautzellen, sondern auch Muskelzellen vorkommen. Aber ich glaube, wir sollten uns auf wichtigere Themen als diese Terminologie verlagern.
Wenn du sagst, außerhalb der Gebärmutter, kannst du da einige Beispiele nennen?
Die Endometriose kommt je näher die Umgebung ist, desto häufiger kommt sie vor. Also auf dem Bauchfell, in nächster Umgebung der Gebärmutter ist sicher die häufigste Lokalisation der Endometriose. Am meisten hinter der Gebärmutter, hinter den Eierstöcken, auf dem Bauchfell. Das ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum Endometriose häufig ignoriert oder nicht richtig erkannt wird, weil man diese feinen Herde auf dem Bauchfell nicht mit irgendwelcher Bildgebung sehen kann. Man kann sie auch bei einer Bauchspiegelung zum Teil nur erkennen, wenn man sehr genau darauf achtet oder die Veränderungen kennt, die Endometriose machen kann auf dem Bauchfell. Es sind aber diese Herde, die häufig die stärksten Beschwerden machen, nach unserer Erfahrung, weil dort viele Nervenfasern sind, die halt auch Schmerzreize senden können. Ansonsten kann die Endometriose grundsätzlich überall im Körper vorkommen, aber außerhalb des Bauchraumes ist es selten. Das zweithäufigste außerhalb des Bauchraumes wäre am Zwerchfell oder im Lungenfell, also im Brustkasten. Es gibt hier und da mal Endometriose in der Lunge. An anderen Körperstellen wie im Gehirn zum Beispiel gibt es Fallbeschreibungen, aber das ist schon eine Rarität.
Vielen Dank. Jana, das Logo des Vereins EndoHelp weist ein Chamäleon auf. Warum?
Ja, wir sind sehr stolz auf unser Logo. Vielleicht erinnern sich noch ein paar an das alte Logo von EndoHelp mit einem Frauenkörper in Pink und Rosa. Als wir den Verein aber 2020 übernommen und neu aufgebaut haben, war für uns klar, dass wir uns davon distanzieren möchten, dass Endometriose nur ein Frauenproblem ist oder beziehungsweise nur auf die Regelschmerzen reduziert wird. Endometriose bringt unter anderem so viele verschiedene Facetten mit sich und tarnt sich auch mit Symptomen, die man mit Endometriose nicht gleich in Zusammenhang bringen würde. Wie ein Chamäleon eigentlich. Und wenn man unser Logo genau ansieht, ist in der Mitte eine Gebärmutter zu erkennen. Diese steht unter anderem für Adenomyose, eine Form der Endometriose, wie Herr Dr. Fähnle sie vorher erklärt hat.
Uns gefällt das Logo auch sehr gut. Nun, Ivo, wir wollen noch etwas genauer wissen. Wie kommt es zur Endometriose und gibt es da Ursachen, die eben die Entstehung von Endometriose begünstigen?
Für die Entstehung der Endometriose gibt es verschiedene Theorien und Hypothesen. Schlussendlich gibt es keine bewiesene Theorie oder es gibt keinen bewiesenen Weg, wie das funktioniert. Und es sind wahrscheinlich auch verschiedene Mechanismen daran beteiligt. Eine der ältesten Theorien ist, dass Schleimhautzellen verschleppt werden in die Umgebung. Das konnte man schon vor gut 100 Jahren nachweisen, dass Gebärmutterschleimhautzellen in den Venen in der Gebärmutterwand vorhanden sind und eben über diese Blutgefäße auch in die Umgebung verschleppt werden, was dazu geführt hat, diese Verschleppungstheorie aufzubauen. Es gibt diese Metaplasie-Theorie, dass das aus anderen Zellen quasi umgewandelt wird. Aber die eigentlich von mir aus gesehen einzige Hypothese, die das Krankheitsbild wirklich gut erklärt und wahrscheinlich auch zutreffend ist, ist die sogenannte Archimetrose-Hypothese, die von Gerhard Leyendecker, einem Kinderwunschspezialisten, aufgestellt wurde und der sehr viel Forschung dazu gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch das modernste Verständnis von Endometriose. Gemäß dieser Hypothese kommt es bereits in der embryonalen Entwicklung des Feten, also in der frühen Schwangerschaft, dazu, dass dass bei der Anlage der Gebärmutter gewissermaßen Fehler entstehen, die begünstigen, dass später eine Adenomyose und Endometriose entstehen kann. Es gibt eine innere Schicht der Gebärmutter, die sogenannte Archimetra, darum diese Archimetrose-Hypothese, darum der Name, diese innere Schicht, die von der Entstehung viel älter ist als die äußere Muskelschicht, die erst bei Säugetieren dazugekommen ist. Und in dieser Zwischenschicht, diese Verbindungsschicht, ist eigentlich eine Schicht, die abdichtet und verhindert, dass im Normalfall die Schleimhautzellen in die Umgebung wandern. Und die Hypothese sagt, dass es dort wie Schwachstellen geben kann, die zu Lücken führen, die es ermöglichen, dass diese Zellen in die Umgebung verschleppt werden, was eine einheitliche Erklärung auch ergibt für die Adenomyose und die Endometriose, also die Herde in der Gebärmuttermuskulatur und der Umgebung der Gebärmutter, was auch histologisch, also in der Gewebeuntersuchung, wenn man das unter dem Mikroskop anschaut, ähnlich aussieht. Also das gehört von mir aus, ist das eine Krankheit. Es gibt auch Leute, die sagen, dass man eigentlich diese Erkrankung Archimetrose nennen sollte, um eben in einem Begriff das zusammenzufassen. Aus diesem Entstehungsverständnis kann man ableiten, dass eine betroffene Frau nichts dafür kann und nichts dazu tun kann. Und die bisher bekannten Studienlage sagt auch, dass es keine bekannten Risikofaktoren gibt. Es gibt Studien, kleinere Studien, die manchmal einzelne Risikofaktoren scheinbar identifizieren, aber es gibt dann auch wieder Studien, die das widerlegen. Ernährung ist ein Faktor, der immer wieder angeschaut wird. Es gibt da auch keine konklusiven Daten und ich glaube, das passt eben auch zu dieser Hypothese. Der Lebensstil, eine gesunde Lebensweise, eine gesunde Ernährung hat sicher einen Einfluss auf die Endometriose und ihren Verlauf, aber wie gesagt, es gibt keine schlüssige Datenlage dazu und ich denke, viel ist einfach bereits angelegt und vorhanden und man muss dann versuchen, das Beste daraus zu machen. Was man vielleicht noch als Klammerbemerkung sagen kann, ist, dass die Datenlage zur Endometriose insgesamt schlecht ist und darum sowieso Aussagen, was wissenschaftliche Daten anbelangt, zu diesem Thema nur mit Vorsicht zu genießen sind.
Sehr spannend. Ich habe noch nie von dieser These gehört, also von dieser Hypothese. Und man hört zum Beispiel immer wieder auch, wenn man über Endometriose liest, dass es damit zu tun hat, dass viele Frauen nicht mehr früh schwanger werden und so oft schwanger werden. Also so eine kulturhistorische Annäherung an diese Krankheit. Ich habe kürzlich einen Artikel darüber gelesen und dass so viele Zyklen bei Frauen, so viele Perioden durchgemacht werden, dass die Gebärmutter, Schleimhaut so beansprucht wird, dass das eben eine Endometriose begünstigt. Ist das eigentlich ein bisschen Humbug?
Also Gerhard Leindecker erwähnt das auch als Grund, dass die Schwangerschaften später kommen. Aber das ist, ich glaube, nicht die Beanspruchung der Schleimhaut oder dass die häufigen Zyklen sind der Punkt direkt, sondern die häufigen Zyklen oder die vielen Zyklen, die passieren, wenn eben keine Schwangerschaft besteht, sind einfach jedes Mal ein Anlass, die ein weiteres Verschleppen von solchen Zellen ermöglichen. Und wenn man die Situation einer Frau vor vielleicht 200 Jahren vergleicht, die mit 18 schwanger geworden ist und dann 10 Kinder hatte und dazwischen kaum Zyklen hatte, dann hatte diese Frau natürlich viel, viel weniger Zyklen als eine Frau, die heute mit 35 schwanger wird. Und das wird möglicherweise schon ein Grund sein, dass die Endometriose als solche mehr Zeit hat, sich auszubreiten. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum es Endometriose gibt.
Nun sprechen wir noch ein bisschen darüber, wie man merkt, dass man an Endometriose leidet. Was für Symptome kann das machen? Jana hat das schon erwähnt, die Krankheit kann viele verschiedene Facetten annehmen.
Ich würde mal sagen, das Haupt- oder das ist auch in der, so im Lehrbuch steht, das Leitsymptom ist die Dysmenorrhoe, die starken Menstruationsschmerzen. Dann ist natürlich die nächste Frage, was sind starke Menstruationsschmerzen? Die typischen medizinischen Definitionen sagen, wenn ein Problem so stark ist, dass man im Alltag eingeschränkt ist, dann hat es einen sogenannten Krankheitswert. Also wenn Mädchen, Jugendliche Menstruationsbeschwerden haben, die so stark sind, dass sie Schmerzmittel nehmen müssen, nicht in die Schule gehen können, dann würde ich sagen, ist das eine typische Situation, wo ich schon dann zu diesem Zeitpunkt sagen würde, die Chance, dass man vielleicht mit 20 eine Endometriose finden würde, falls man dann operieren würde, ist nahe bei 100%. Ansonsten gibt es häufig Unterbauchschmerzen, die an denen herumgerätselt wird, die aber häufig zyklisch sind, aber sie müssen nicht unbedingt zyklisch sein. Häufig werden sie mit Darmbeschwerden verwechselt und mit Darmfunktionsstörungen verwechselt, weil aus meiner Sicht häufig einfach nicht genau nachgefragt wird, weil die meisten Frauen können sehr gut sagen, ob ihr Darmbeschwerden macht oder ob es etwas anderes ist. Und wenn es etwas anderes ist, dann bleibt fast nur eine Endometriose als Möglichkeit übrig, zumindest wenn es chronische Schmerzen sind. Akute Schmerzen können einmal durch eine Entzündung passieren, aber wenn es chronische Unterbauchschmerzen sind, dann ist fast nur die Endometriose eine mögliche Erklärung. Darmfunktionsstörungen kommen dann dazu, weil der Darm durch die chronische Entzündungsreaktion, die durch die Endometriose im Bauchraum entsteht, auch gestört wird und diese Entzündung auf den Darm nicht direkt übergreift, aber die entzündlichen Aktivitäten halt auf den Darm auch einen Einfluss haben und das kann im Extremfall Symptome geben, die sehr ähnlich sind wie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
Jana, du kennst es aus eigener Erfahrung. Der Leidensweg vieler Frauen, der kann sehr lange sein. Es kann bis zu 10 Jahren dauern, bis eine Endometriose überhaupt diagnostiziert wird. Warum ist das so und was würde helfen, diesen Leidensweg auch zu verkürzen?
Genau. Ich habe selbst über 10 Jahre und 5 Ärzte gebraucht, bis jemand reagiert hat. Und das auch nur, weil ich mich selbst schlau gemacht habe. Ich habe mir über Google eine Ärztin mit Endometriose-Erfahrung gesucht und da dann eigentlich den Verdacht geäußert. Und sie hat dann auch von sich aus sofort reagiert und mich in ein Endometriose-Zentrum überwiesen. Ich denke, es gibt ganz viele Punkte, die da unbedingt aufgearbeitet werden müssen. Es fehlt an Aufklärung, die zum Beispiel schon in der Schule beginnen sollte. Alle wissen, was Diabetes oder Brustkrebs ist, aber kaum jemand weiß, was Endometriose ist. Auch in der Forschung und Entwicklung von Therapien muss viel, viel mehr investiert und auch mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Das haben wir vorher schon von Herrn Dr. Fähnle gehört, dass wir wirklich in der Forschung noch nicht weit sind. Es ist aber auch in der Ausbildung im Gesundheitswesen fehlt es an Unterrichtsmaterial. Auch da wird Endometriose nicht groß durchgenommen oder besprochen und somit fehlt auch sehr vielen Ärzten diese Sensibilisierung zu der Krankheit. Ich denke, es ist aber auch wichtig, dass Betroffene wissen, dass es in Ordnung ist und dass sie auch das Recht haben, sich eine Zweit- oder Drittmeinung einzuholen und vielleicht auch lernen, für sich selbst mehr einzustehen und auch mal zu sagen, stopp, so nicht. Ich fühle oder ich spüre, etwas stimmt mit mir nicht und ich mache dieses Spiel nicht mehr mit. Es darf aber nicht sein, wenn jemand über so starke Menstruationsschmerzen klagt, dass sie nicht mehr laufen kann zum Beispiel. Und wie schon erwähnt, das ist nur ein Symptom, was Endometriose mit sich bringt. Dass sie von ihrem Arzt, der eigentlich eine Vertrauensperson sein sollte, mit Ausreden abgeschmettert wird, wie zum Beispiel, das ist normal, das gehört dazu, nehmen Sie eine Schmerztablette, dann geht das schon wieder. Oder das sind die Psyche oder der Stress. Ich glaube, ca. 90% von den Betroffenen, die ich treffe, erzählen mir genau diese Geschichte über ihren Leidensweg, dass sie nicht ernst genommen wurden. Und wenn einem so viele Ärzte über einen so langen Zeitraum nicht ernst nehmen, kommen sehr große Selbstzweifel auf. Und das darf nicht mehr passieren.
Ja, das ist wirklich sehr tragisch. Man spricht bei der Endometriose ja auch von einem progressiven Verlauf. Was heißt das genau oder was sind die Konsequenzen davon?
Endometriose ist eine Erkrankung, die grundsätzlich chronisch ist. Progressiver Verlauf heißt ein fortschreitender Verlauf. Wenn wir jetzt denken, dass die Hypothese der Archimetrose eine gute Erklärung ist, dann würde diese Hypothese auch erklären, warum es eben ein progressiver Verlauf ist, wie wir vorhin über die Zyklen geredet haben. Je länger die Zyklen laufen, desto mehr Endometriose kann verschleppt und werden und entstehen. Und wenn man daraus Konsequenzen ableiten möchte, dann wäre eine Konsequenz, dass man möglichst früh, wenn solche Beschwerden bestehen, den Zyklus unterdrückt. Unterdrücken kann man den Zyklus am einfachsten mit Gestagenpillen. Darauf können wir nachher noch eingehen. Diese sind aber mit Nebenwirkungen verbunden und es ist definitiv auch nicht so, dass man sagen kann, aufgrund der heutigen Erkenntnislage, dass es definitiv notwendig ist, das zu tun oder dass eine Endometriose zwingend sehr schwer werden wird, wenn man den Zyklus nicht supprimiert. Also es gibt eigentlich kaum eine Grundlage, um zu begründen, dass man quasi eine prophylaktische, also eine vorsorgliche Behandlung machen müsste. Somit kann man das, obwohl das von der Hypothese gut passen würde, das nicht ableiten. Was weiter eine Konsequenz ist, die einfach im Alltag immer wieder klar zum Vorschein tritt, ist, dass eine Operation, also eine Entfernung der Endometriose mit Operation nicht eine nachhaltige Lösung ist, sondern dass eben zusätzlich eine hormonelle Behandlung sinnvoll ist, um eine längerfristige Kontrolle zu erreichen. Es kann sein, dass eine Endometriose mit einer Operation über mehrere Jahre gut behandelt werden kann, aber es ist leider auch so, dass diese wiederkommt. Auf der anderen Seite ist es so, passt wieder zum Chamäleon. Es ist kaum eine gute Aussage möglich bezüglich Ausdehnung von Endometriose und Beschwerden oder über den Verlauf. Und es muss auch nicht unbedingt sein, dass eine Endometriose progressiv verläuft. Es gibt auch sicher verschiedene Arten von Endometriose mit verschiedener Aggressivität. Aber das wird bis jetzt nicht unterschieden. Wir können in der Gewebeuntersuchung, in der Histologie, kann man tatsächlich schon unterscheiden, ob die Strukturen der Endometriose sehr ähnlich sind wie die richtige Schleimhaut in der Gebärmutter oder ob sie wie missgestaltet ist, wie ich am Anfang erwähnt habe. Und anhand dieser Unterscheidung könnte man vielleicht auch einen Zusammenhang mit der Aggressivität und dem Verlauf der Krankheit machen, aber das hat bis jetzt noch niemand untersucht.
Wie wird eine Endometriose behandelt?
Grundsätzlich kommt es bei der Endometriose extrem darauf an, was die Beschwerden sind. Grund zu behandeln sind Schmerzen. Und dann ist es sehr wichtig, genau hinzuschauen, was sind die Schmerzen, wann treten sie auf? Ist es mehr die Gebärmutter zum Beispiel, die betroffen ist, oder deutet es eher darauf hin, dass es Herde außerhalb der Gebärmutter sind? Natürlich auch, wenn ich im Ultraschall allenfalls Befunde sehe, wo liegen diese? Grundsätzlich die erste, beste Möglichkeit wäre medizinisch gesehen die Unterdrückung des Zyklus. Das wäre am einfachsten zu bewerkstelligen mit einer reinen Gestagenpille. Der einzige zugelassene Wirkstoff in der Schweiz ist Jenogest, ursprünglich unter dem Handelsnamen Visan oder Visanet verkauft. Es gibt aber auch einige andere Gestagene in Tablettenform in der Schweiz, die erhältlich sind. Das Problem ist wesentlich, dass leider fast immer eine hormonelle Behandlung auch gewisse Nebenwirkungen macht. Und die Behandlung der Endometriose ist häufig das Suchen eines Weges zwischen Wirkung und Nebenwirkung. Zweitens gibt es die Möglichkeit zu operieren. Man kann Endometrioseherde entfernen. Und es ist so, wenn man Endometriose entfernt, macht das, was entfernt ist, keine Schmerzen mehr. Der Nachteil ist, es braucht eine Operation. Und zweitens, es ist leider so, dass es wieder kommen kann. Wenn man nach abgeschlossener Familienplanung die Gebärmutter mit entfernt, hat man recht gute Chancen, wenn man gleichzeitig alle sichtbare Endometriose weitgehend entfernen kann, dass längerfristig keine Schmerzen oder mindestens viel weniger Schmerzen auftauchen. Es ist aber trotzdem möglich, dass die Endometriose später wieder kommt. Es ist nicht so häufig, aber man sollte unbedingt daran denken. Es gibt genug Leute, die sagen würden, wenn die Gebärmutter entfernt ist, ist eine Endometriose nicht mehr möglich. Und das ist definitiv nicht korrekt. Schließlich gibt es Medikamente, die den Zyklus komplett abstellen, also die Eierstockfunktion blockieren für eine gewisse Zeit. Das ist für die Endometriose sehr hilfreich, funktioniert auch sehr gut für die Schmerzen, aber versetzt die betreffende Frau in die Situation wie nach den Wechseljahren und macht dann halt entsprechende Nebenwirkungen mit typischerweise Hitzewallungen, Schlafstörungen und auch hier kann das Befinden verändert sein. Es ist auch nicht unbedingt eine längerfristige Lösung, die man über viele Jahre so durchziehen kann. Viele Ärztinnen und Ärzte geben Kombinationspillen, die normalen Verhütungspillen. Aus meiner Sicht sind die eher nicht so geeignet, weil sie noch eine Östrogenkomponente haben, die Endometriose wiederum stimulieren kann. Besonders unpraktisch und ungünstig ist es, wenn man sie im üblichen Einnahmeschema gibt, 3 Wochen einnehmen, 1 Woche Pause, weil dann trotzdem wieder Blutungen auftauchen und vorkommen, dann wieder Schmerzen machen und natürlich auch wieder Zellverschleppung ermöglichen. Wenn eine Kombinationspille zum Einsatz kommen soll, was ich persönlich sehr selten oder eigentlich gar nicht verschreibe, dann wäre es wenigstens sinnvoll, sie als Langzeiteinnahme zu nehmen, das heißt ohne Pause. Und wenn es dann zu einer Blutung kommt während der Einnahme, dass man dann eine Pause macht von 4 bis 7 Tagen, damit die Schleimhaut abbluten kann und danach wieder so lange einnimmt, bis die nächste Blutung kommt, damit eben möglichst wenige Blutungen bestehen. Das sind so die grundlegenden Möglichkeiten der Schulmedizin. Es gibt sicher viele Möglichkeiten mit pflanzlichen Substanzen und sogenannten alternativmedizinischen Methoden zu unterstützen. Aber so wie die Schulmedizin häufig mit ihren Lösungen nicht den durchschlagenden Erfolg bringt, habe ich auch bei den sogenannten alternativmedizinischen bis jetzt nicht eine Methode gefunden, die jetzt als einzige einen super tollen Erfolg bringt. Also ich glaube, am Schluss sind es häufig Kombinationen, die einen Weg bringen, der einigermaßen gangbar ist.
Vielen Dank dafür. Du hast jetzt auch eben die Kombinationspille erwähnt, die ja dann eben aber auch zum Beispiel eine Schwangerschaft nicht zulassen würde. Was gilt es zu beachten, wenn Kinderwunsch besteht?
Wenn eine Endometriose bekannt ist oder vermutet wird und eine Frau schwanger werden möchte, dann ist die Standardempfehlung, dass sie einmal versucht, schwanger zu werden. Und es ist mir ein Anliegen zu sagen, dass man nicht glauben soll, was geschrieben steht und was Leute häufig sagen, dass nämlich Frauen mit Endometriose quasi unfruchtbare und hoffnungslose Fälle sind. Das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt eine Assoziation zwischen Endometriose und eingeschränkter Fruchtbarkeit. Aber auch hier ist es wie mit den Schmerzen so, es gibt keine Korrelation, dass man sagen könnte, anhand einer gewissen Ausdehnung ist eine gewisse Reduktion der Fruchtbarkeit vorhanden. Das ist individuell komplett verschieden und es gibt viele Frauen, die mit Endometriose problemlos schwanger werden. Also von daher, die Empfehlung ist grundsätzlich versuchen, schwanger zu werden. Das kann man. Es ist nicht so romantisch, aber man kann es optimieren, indem man ein Zyklusmonitoring macht und ein sogenanntes Geschlechtsverkehrstiming, dass man schaut, dass man immer, wenn der Eisprung ist, Geschlechtsverkehr hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Zyklus zu überwachen. Je regelmäßiger, desto einfacher. Aber auch bei unregelmäßigem Zyklus ist das möglich. Und man würde empfehlen, dass man, wenn eine Schwangerschaft mit diesem GV-Geschlechtsverkehr-Timing nicht innerhalb von 6 bis maximal 12 Monaten eingetreten ist, dass man eine sogenannte Basisabklärung machen würde, am besten in einer spezialisierten Kinderwunschsprechstunde, wo dann genauer untersucht wird, insbesondere ob die Eileiter durchgängig sind und beim Partner, ob das Spermiogramm normal ist, um nicht Zeit zu verlieren, wenn man schon daran denken kann, dass es vielleicht Schwierigkeiten geben könnte. Aber nicht primär davon ausgehen, dass es nicht geht. Häufig funktioniert das völlig problemlos.
Ich habe schon gehört, dass man sagt, Endometriose kann spontan geheilt werden durch eine Schwangerschaft. Ist das etwas, das stimmt, oder ja, ist das auch so etwas, das einfach rumschwirrt?
Es ist eine Kombination. Die Schwangerschaft, also es gibt immer noch viele Ärzte, die sagen, ja, werden Sie schwanger, dann ist die Endometriose geheilt. Diese Aussage ist ganz klar falsch. Es gibt ganz klare Daten, die zeigen, dass die Endometriose in der Schwangerschaft sogar noch zunimmt in ihrem Volumen. Sie wird wachsen, weil in der Schwangerschaft sehr hohe Hormonwerte vorhanden sind. Weil aber in der Schwangerschaft kein Zyklus besteht, machen die Endometrioseherde in der Schwangerschaft häufig wenig oder keine Beschwerden. Und auch tiefe Endometrioseherde machen in einer Schwangerschaft sehr selten Probleme. Und nach der Schwangerschaft ist es aus Gründen, die genauso wenig verstanden sind wie das meiste an der Endometriose, so, dass die Beschwerden manchmal wirklich komplett anders sind. Das kann aber sowohl negativ wie positiv sein. Also, dass eine Schwangerschaft die Endometriose heilt, kann man aus meiner Sicht klar nicht sagen. Aber es ist tatsächlich möglich, dass nach einer Schwangerschaft die Beschwerden weniger auftauchen, aber es ist genau auch das Gegenteil möglich.
Sehr spannend. Jana, noch eine Frage an dich. Wir haben es gehört, es sind wirklich viele Frauen davon betroffen. Viele wissen lange nicht, von was sie betroffen sind. Warum ist diese Krankheit immer noch so wenig bekannt?
Ich denke, wie schon erwähnt, in erster Linie fehlt es sicher an Geld für Forschung, oder zum Beispiel eine nationale Aufklärungskampagne. Zusätzlich ist in den Köpfen der Gesellschaft immer noch sehr stark verankert, dass Regelschmerzen normal sind. Mit Endometriose haben diese Regelschmerzen zwar einen Namen bekommen, aber es sind für die Bevölkerung immer noch nur Regelschmerzen. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch schon jetzt besprochen haben. Endometriose darf nicht mit nur Regelschmerzen in Verbindung gebracht werden. Es gibt natürlich Betroffene, die haben diese Schmerzen einfach in dieser Zeit, aber es gibt ganz viele Betroffene, die täglich unter den Schmerzen leiden. Schmerzen sind zum Beispiel chronifiziert oder Endometriose kann auch Organe befallen, wie wir vorhin gehört haben, und somit auch ganz andere Probleme mit sich bringen, wie zum Beispiel diese Verdauungsprobleme. Oft kämpfen Betroffene aber auch mit sehr starker Müdigkeit oder sogar Erschöpfung oder wie auch Ernährungsunverträglichkeiten. Endometriose kann zusätzlich Schmerzen in Regionen im Körper mit sich bringen, bei denen den Zusammenhang mit Endometriose man in erster Linie nicht oder nicht daran denkt. Das sind zum Beispiel die Schulterschmerzen, wenn das Zwerchfell befallen ist. Es kann Rückenschmerzen geben, ein sehr starker Blähbauch, der wirklich sehr weh tut. Und das ist in der Bevölkerung noch nicht angekommen. Und das ist ein wichtiges Thema, zum Beispiel, das man auch in einer Aufklärungskampagne angehen müsste, dass die Bevölkerung einfach auch weiß, dass Endometriose nicht ist, oder Endometriose nicht einfach bedeutet, starke Regelschmerzen zu haben. Das ist wirklich ein Gebiet oder ein Thema, das wir probieren noch oder das unbedingt aufgearbeitet werden muss.
Genau, ihr unternehmt da ja von EndoHelp schon einiges. Wie geht ihr vor, dass diese Krankheit bekannter wird? Ihr habt ja letztes Jahr auch eine Petition eingereicht. Was beinhaltet diese Petition und welche Ziele verfolgt ihr damit?
Genau, und zwar wurden wir von Frau Gabriela Sutter und Herr Benjamin Kodü ins Bundeshaus eingeladen, um den weiteren Vorgang ihrer eingereichten Motionen zur Endometriose zu besprechen. Zusammen haben wir uns dann entschieden, dass wir eine Petition machen, um diese beiden Motionen zu unterstützen. Und wir mussten eigentlich in 3 Wochen eine Petition in 3 verschiedenen Sprachen auf die Beine stellen und dazu noch circa 15.000 Unterschriften sammeln. Für uns eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Doch nach 2,5 Wochen nach Start der Petition hatten wir die 15.000 Unterschriften zusammen und die Petition konnten wir am Ende mit über 18.000 Unterschriften dem Parlament übergeben. Das war ein unglaubliches Gefühl. Das war gigantisch, was da in 2,5 Wochen geteilt, hin und her geschickt wurde. Die Rückmeldungen, die waren gigantisch. In dieser Petition fordern wir zum Beispiel eine Erhöhung der finanziellen Beiträge zur Endometrioseforschung. Wir fordern eine Entwicklung von geeigneten therapeutischen Behandlungen, Erschaffung eines Konzepts zur effizienten Diagnostik, Förderung von Aufklärungsarbeit auf nationaler Ebene und wir fordern auch die Anerkennung der Endometriose als Ganzkörpererkrankung. Zusätzlich versuchen wir als Verein, der Krankheit ein Gesicht zu geben, sei dies mit Interviews, Aufklärungskampagnen, Vorträge wie auch Events, die wir zum Thema Endometriose durchführen.
Sehr spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Wir kommen langsam zum Schluss des Interviews. Es war sehr, sehr spannend, so viel über diese Krankheit zu erfahren. Aber gehen wir jetzt mal noch davon aus, dass jemand zuhört, der selbst betroffen ist oder das Gefühl hat, betroffen zu sein. Ivo, aus einer medizinischen Sicht, was empfiehlst du Leuten zu tun bei Verdacht oder ja, vielleicht auch, wenn sie schon bestätigt haben, aber noch nicht zufrieden sind mit der Hilfe, die sie bekommen haben?
Ich würde vorschlagen, gut auf den eigenen Körper zu hören, die eigenen Beschwerden wahrzunehmen, eventuell Tagebuch zu führen, um wenn man Zweifel hat, ob das etwas sein kann, vielleicht auch in Korrelation mit einem Zykluskalender. Und sonst würde ich einfach immer früh daran denken, weil es nun mal einfach eine der häufigsten Möglichkeiten ist für Schmerzen, meistens im Unterbauch, aber wie Jana schon gesagt hat, Darmfunktionsstörungen, Kopfschmerzen übrigens, ja, die Müdigkeit hatte ich nicht erwähnt, das ist auch sehr wichtig, weil es gibt eine Überreizung des parasympathischen Nervensystems, was der Teil des vegetativen Nervensystems ist, der eben Müdigkeit auslöst, den Blutdruck senkt. Es gibt Frauen, die Synkopen haben, das heißt, sie werden kurzzeitig bewusstlos, meistens im Zusammenhang mit Schmerzen. Das ist diese vegetative Komponente. Dann gibt es muskuläre Verspannungen, also es gibt sehr viele Beschwerden, die mit Endometriose zusammenhängen können und ich glaube, wichtig ist, das zu sortieren. Wenn man medizinische Unterstützung braucht, macht es aus meiner Sicht Sinn, sich an eine spezialisierte Klinik oder spezialisierte Abteilung zu wenden, die sich mit Endometriose beschäftigt, direkt, ohne Umwege und Leute aufzusuchen, die sich damit auskennen. Und ganz wichtig, nie, nie, nie sich auf die Psychoschiene schieben lassen. Also es ist immer, Ärzte haben grundsätzlich die Tendenz, wenn sie nicht in ein paar Minuten ein Problem gelöst haben, zu sagen, dann ist es halt psychisch oder es ist stressbedingt. Ich kann aus Erfahrung sagen, das ist einfach nicht wahr und ich habe noch nie ein Problem so lösen können und auch nicht den Bedarf gehabt, so ein Problem zu lösen. Das Tragische ist, diese Frauen zweifeln stark an sich. Ich kann nur sagen, bitte nicht an sich selber zweifeln und nur damit ich den Begriff erwähnt habe, es gibt dafür auch einen Begriff, es gibt das Gaslighting, das ist ein Begriff für nicht ernst nehmen aus der Psychologie, es gibt einen Film aus den 40er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere dazu, das Gaslighting, wo ein Ehemann seine Frau in den Wahnsinn treibt, weil er immer Lichter an- und ausschaltet, die sie dann sieht und sie nicht ernst nimmt. Und es gibt auch den Begriff des Medical Gaslighting, also Patienten nicht ernst nehmen. Und das ist in der Tat in der Medizin ein sehr weit verbreitetes Problem. Und ich kann nur empfehlen, wenn sich jemand nicht ernst genommen fühlt oder wenn man sich unwohl fühlt, dass man halt dann den Aufwand auf sich nimmt und eine nächste Person sucht, einen anderen Arzt, eine andere Ärztin, was leider häufig ein langer Weg ist, weil es nicht einfach ist, jemanden zu finden, wo das Zusammenspiel passt. Aber ich glaube, das lohnt sich zu tun, bis man möglichst eine Lösung gefunden hat oder einen Ansatz für eine Lösung.
Vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Jana, ihr unterstützt ja auch. Wann kann eine betroffene Person zu euch kommen oder was kann man von euch an Hilfe in Anspruch nehmen?
Wir probieren, eine Anlaufstelle zu bieten mit EndoHelp. Man findet viele Informationen, nützliche Tipps bei uns auf der Webseite. Man kann uns natürlich jederzeit eine Mail schreiben mit einem Anliegen. Unter anderem baut EndoHelp in der ganzen Schweiz Selbsthilfegruppe auf, wo sich Betroffene austauschen können. Hier finden Sie zum Beispiel von anderen Betroffenen Tipps und Tricks gegen Schmerzen. Wenn man möchte, kann man seine Geschichte erzählen und über Unklarheiten oder auch Unsicherheiten mit anderen sprechen. Viele probieren da auch den langen Leidensweg, den sie gemacht haben, zu verarbeiten, indem dass sie diesen mit anderen teilen. Ich habe sehr, sehr oft die Rückmeldung nach einem Treffen, dass mir Betroffene sagen, hey, ich bin da oder ich sitze da und jemand anders erzählt genau meine Geschichte. Wir möchten mit diesen Treffen den Betroffenen das Gefühl geben können, dass sie nicht mehr alleine sind. Und ich glaube, dieses Angebot wird auch sehr geschätzt. Also die Treffen sind immer sehr gut besucht. Ja. Wir probieren, eine Plattform, eine Anlaufstelle für die Betroffenen zu sein.
Wo findet man mehr Informationen zu eurem Verein oder wie kann man auch Mitglied werden?
Genau, alle Informationen über Endometriosen sowie aber auch über unseren Verein findet man auf unserer Webseite. Wir haben da auch eine Liste Anlaufstellen, wo man Endometriosezentren findet. Man findet auch die verschiedenen Selbsthilfegruppen aufgelistet. Wenn man Mitglied machen oder Mitglied werden möchte, kostet das im Jahr 60 Franken. Damit unterstützt man unseren Verein, zum Beispiel bei Aufklärungskampagnen, der Gründung von verschiedenen Selbsthilfegruppen. Wir organisieren immer wieder Events oder Vorträge. Da kann man als Mitglied zum Beispiel gratis oder vergünstigt teilnehmen. Wir freuen uns natürlich über jedes neue Mitglied.
Vielen Dank für diese Ausführungen und die tolle Arbeit, die ihr bei EndoHelp leistet, Jana. So eine so wichtige Anlaufstelle für viele Frauen. Und wir sind jetzt am Schluss von unserem Interview und wir fragen immer dieselbe Frage zum Schluss, weil wir Frauen inspirieren möchten, ihren eigenen Weg authentisch zu gehen, wollen wir von unseren Interviewpartner und Interviewpartnerinnen wissen, welche Person oder Persönlichkeit sie inspiriert hat auf ihrem Lebensweg. Genau, Jana, vielleicht kannst du gleich beginnen.
Da gibt es für mich ganz viele, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, man kann aus fast allen Menschen, denen man begegnet, etwas lernen. Eine große Inspiration ist für mich natürlich jede Endometriose-Betroffene. Ich sehe so viele starke Frauen, zum Beispiel in den Selbsthilfegruppen, die von Arzt zu Arzt, von Therapie zu Therapie rennen. Und trotzdem den Mut nicht verlieren. Wir haben von all den Ärzten gesprochen, die die Betroffenen nicht ernst nehmen. Aber durch die Arbeit bei Endometriose sehe ich so viele Ärzte, die sich für Endometriose engagieren und auch sehr viel Verständnis mit all den Betroffenen mitbringen. Wir haben ein unglaublich starkes Team bei EndoHelp, die neben Job, Familie, Haushalt sich noch ehrenamtlich bei EndoHelp engagieren. Das ist für mich immer wieder eine sehr große Inspiration. Aber ich glaube, die größte Inspiration in meinem Leben ist für mich ganz klar meine Mutter. Sie ist für mich, ich glaube, die stärkste Frau, die es gibt. Egal was kommt, sie steht immer wieder auf. Für mich ist sie eine richtige Kämpferin und ich glaube, das kann ich sagen, habe ich ein bisschen von ihr abgeschaut.
Sehr schön. Und Ivo, gibt es bei dir auch jemanden oder etwas, das dich sehr inspiriert?
Aber es überschneidet sich zum Teil, ja. Also ich glaube, allen voran meine Frau, die mich natürlich sehr unterstützt und die eine Person ist, zu der ich Fragen tragen kann, die mich umtreiben. Ich habe immer wieder mit Situationen zu tun, für die es eben keine Datenlage gibt, für die es keine Standardlösungen gibt, über die ich mir Gedanken mache und dass ich hier jemanden habe mit der Person, mit der ich mich austauschen kann und die auch immer wieder mal unkonventionelle Ideen bringt, die mir hilft, Dinge zu hinterfragen, die neue Sichtweisen mit sich bringt. Und das andere sind sicher all die Frauen, die ich sehe in der Sprechstunde, die ich behandle oder mit, wo ich versuche, Lösungen zu finden, die eben selber ja auch auf dem Weg sind, Lösungen zu finden, die manchmal Dinge finden, die ich selber nie in Erwägung gezogen hätte. Und das sind immer wieder wesentliche Inputs für auch für meine Tätigkeit und die meine Ansichten verändern und meine Möglichkeiten erweitern. Und
eine weitere Inspiration ist natürlich meine Kollegin Stefanie Werther vom Endometriosezentrum in Luzern. Bevor ich dort weggegangen bin, haben wir viele Jahre zusammengearbeitet und wir diskutieren auch heute noch fast täglich die Geschichten und Probleme, die wir in der Sprechstunde sehen, was uns gegenseitig immer wieder weiterbringt und neue Erkenntnisse bringt.
Und schlussendlich eben auch die Zusammenarbeit mit Personen wie die Mitglieder von EndoHelp, die sich sehr engagieren, oder auch ihr jetzt, die einen Podcast darüber macht, über dieses wichtige Thema. Das sind immer Inputs, wo man dann irgendetwas mitnehmen kann, was wieder ein bisschen die Sichtweise ändert.
Vielen, vielen Dank dafür. Also ich bin total begeistert von eurem Engagement und auch möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken für das aufklärende Gespräch, für die wichtigen fachlichen Inputs. Und wir sind überzeugt, dass Betroffene sich jetzt auch gehört fühlen, die zugehört haben, aber da auch, dass andere Zuhörerinnen vielleicht eine Freundin darauf ansprechen und sagen, hey, überleg dir doch mal, vielleicht hängt es mit dem zusammen. Das wäre uns ein großes Anliegen und ja, wir danken euch, dass ihr euch so einsetzt und den Menschen helft, ja, dass sie dank euch dann eine Diagnose haben und hoffentlich nicht so lange auf eine Diagnose warten müssen. Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart.
Vielen, vielen Dank auch von mir und ich finde es einer für mich der wichtigsten Punkte, die ihr genannt habt, eben dass unsere Gesellschaft diese Menstruationsschmerzen als so normal bezeichnet, was ich wirklich auch ganz schlimm finde, also vor allem auch bei ganz jungen Mädchen, die dann kommen, ja, ich habe halt meine Tage und ich finde das ganz wichtig, dass man darauf hinweist, dass das eben nicht so sein soll und vor allem nicht muss.
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für diese Chance und dass ihr auch Endometriose diese Plattform gebt. Es ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, wir kommen auch nur weiter, wenn wir immer und immer und immer und immer wieder darüber sprechen. Und ich glaube aber, wir sind auf einem guten Weg.
Ich kann mich dem anschließen. Ich finde es ganz toll, dass ihr dieses Thema aufgegriffen habt mit dem Podcast. Aus meiner Sicht natürlich eines der wichtigsten Themen, weil einfach extrem häufig und extrem viele Probleme damit zusammenhängen. Es ist, wie Jana gesagt hat, ein langer Weg und ich finde es toll, dass viele Leute und viele Frauen vor allem, aber es könnten sich auch Männer dafür einsetzen, dass die Awareness für diese Erkrankung zu fördern. Ich wünsche mir, dass wir auch dann weiter einen Schritt weitergehen und mehr Therapiemöglichkeiten finden und die Therapie mehr in den Vordergrund rücken. Vielen Dank, ja, und auch gute Zeit wünsche ich euch.
Danke.
Vielen Dank dafür und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du in einem Monat wieder reinhörst. Wir freuen uns auf dein Feedback per E-Mail auf info@womensguide.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.